Click and Rush Episode 27. Ich bin @UliHebel auf X, auf Instagram, auf Blue Sky, auf TikTok und in allererster Linie extrem verkalkt heute.
Ich bin @JoachimHebel auf denselben Plattformen und Uli ist immer extrem verkalkt. Deswegen ist eigentlich alles wie immer und das wäre eigentlich nicht erwähnenswert. Aber so ist es im Leben. Uli sagt gern Sachen doppelt.
Ja, das wird man ein paar Mal auch noch hören und vielleicht auch spüren, dass mein Kopf nicht so arbeitet, wie er arbeiten sollte. Ich bin schon angeschlagen ins Wochenende reingegangen, aber was in so einem Beruf ist, ist halt irgendwie einfach normal, zumindest in der Art und Weise, wie wir sozusagen arbeiten. Als Selbstständiger ist es normal, dass das nichts zur Sache tun darf. Entsprechend, ja, ist das so, wie es ist heute. Wir haben ein Wochenende hinter uns, in dem einiges passiert ist, sportlich gesehen, aber vielleicht mal vorab die provokante Frage, ich glaube, so haben wir das letztes Jahr auch immer um die Zeit dann angefangen. Möchtest du schon jemandem zur Meisterschaft gratulieren?
Nein. Also ich komme dem Ganzen näher, aber ich bin noch nicht so weit, dass ich sagen würde, ja. Nur wie gesagt, jetzt kommen wir dem Ganzen langsam schon näher, das muss man schon sagen, ja. Aber noch bin ich nicht so weit.
Sind jetzt plus 9 Punkte, wenn ich das alles richtig noch erinnere. Das wäre jetzt der Moment, wo ich vielleicht nicht so sehr meinem verkalkten Kopf nach vertrauen sollte, sondern lieber nachschauen sollte.
Aber sind es ja
plus 9 Punkte bei noch
einem Spiel weniger,
das Arsenal hat. Heißt aber auch, selbst wenn sie das verlieren würden, hätten sie noch eine Karenz von theoretisch zumindest 2 Spielen. Also nicht ganz 2 Spiele, weil natürlich dann im Zweifel auch Tordifferenz mit reinspielt, aber zumindest könnte man sich noch 1,5 Ausrutscher leisten.
Ja, also ich hatte ja Arsenal und deswegen habe ich mich damit natürlich beschäftigt. Du hattest ja City, deswegen wir hatten da, glaube ich, beide ganz nette Zahlen. Arsenal hat es selbst in der Hand, selbst wenn sie das Spiel gegen City verlieren würden, das jetzt dann bald kommt, dann hätten sie trotzdem noch alles in der eigenen Hand. Dann kam ja am Wochenende noch dazu, dass sie das Arsenal gewonnen hat. Das Ganze, ja, spät und trotzdem nicht unbeeindruckend, wenn ich ehrlich bin. Und dann auf der anderen Seite Manchester City unentschieden gespielt. Ich habe zu dir noch gesagt, ich kann mich daran erinnern, das wird ein 1:1. Ich hatte das irgendwie im Urin, aber ich habe auch gesagt, Everton, Arsenal wird ein 0:0. Da hatte ich dann Unrecht. Aber so ist das Ganze jetzt eben so, wie es aussieht, dass Arsenal Punkte gut gemacht hat. Oder beziehungsweise gewonnen hat im Vorsprung, sagen wir es mal so.
Und wie ich finde, das ist ja vielleicht das Interessante an der ganzen Sache, weil also Everton und beides, also muss man beides sagen, sowohl West Ham als auch Everton, die sind ja auch in der Art und Weise, gehen das ja gar nicht unterschiedlich unbedingt an. Aber dass du ein solches Spiel dann gewinnst in der Art und Weise, das ist auch der Grund gewesen, warum ich dir da in dem Fall sowohl vor dem Spiel als auch sogar noch während des Spiels geschrieben habe. Das wird schon noch, weil mir, ich muss einfach sagen, also wir müssen ja vielleicht noch gleich über einen Youngster ganz besonders reden, aber die Art und Weise, wie Arsenal das bis zum Schluss durchzieht, da ist eine Verteidigungsaktion von Hincapié dabei, die ist unfassbar.
Calafiori.
Calafiori auch, ja, vielleicht sogar noch krasser. Bei Hincapié hat es mir einfach nur ein bisschen mehr überrascht, in Anführungszeichen. Und dass sie dann, und im Übrigen auch, ne, wir haben jetzt so viel in der Saison über Gyökeres gesprochen, ist das was, ist das nix? Und man sieht sofort, dass ganz vieles spielerisch den Bach runtergeht, wenn der draufkommt, weil er einfach nicht fähig ist, im Kombinationsspiel auf dem Niveau mitzuhalten. Aber er ist genau dafür geholt worden, um genau diese Dinge zu machen. Und deswegen bin ich nicht, also ich habe da keine Hard Feelings ihm gegenüber, sondern im Gegenteil, der ist gerade in einer Verfassung, die genau das ist es, was ich wollte von ihm. Und das bringt er und daher herzliche Glückwünsche.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich hab danach mit Chris McCarthy lange telefoniert. Liebe Grüße an dieser Stelle. Wir waren uns beide eigentlich einig, wenn Arsenal das Spiel früher in Führung gegangen wären, dann hätten sie das Spiel nicht gewonnen. Sondern das ist das Gute daran gewesen, das hört sich jetzt dumm an, aber Arsenal-Fans, glaube ich, verstehen, was ich meine. Dieser Modus, in den Arsenal verfällt, wenn sie führen, das ist kein guter Modus. Und dementsprechend, je länger es dauert, umso länger bleiben sie konzentriert, umso länger bleiben sie hochgefahren, umso länger werfen sie alles rein. Und dass es spät passiert ist, ist für sie gar nicht schlecht gewesen, weil so mussten sie weitermachen und weitermachen und weitermachen und konnten diese Kreativität und Härte aufrechterhalten, um eben dann im Endeffekt spät zu treffen. Und wenn sie das früher gemacht hätten, 23. Minute, dann wäre es wahrscheinlich anders ausgegangen. Deswegen, das war genau so richtig, wie es war. Und ja, verdienter Sieg im Endeffekt, muss man wirklich ganz klar sagen.
Und dann müssen wir vielleicht noch über das letzte Tor reden, denn wir haben jetzt den jüngsten Torschützen der Premier League-Geschichte erlebt. Und das ist jetzt, Max Daumen ist, glaube ich, sowieso schon länger bekannt in aller Munde. Wir haben ihn, glaube ich, hier auch schon mal ein paar Mal besprochen. Aber wer ein solches Tor in einer solchen Situation macht, das ist schon höchst respektabel.
Ja, vor allem, er kam ja schon rein, hat diese Flanke gegeben zum ersten Tor, der dann irgendwie bei Hincapié abgeprallt ist, aber das war auch schon klasse gemacht. Man sieht dem einfach dieses naturale Talent an, das ist unglaublich, was der macht. Ich habe auch mir, Chris McCarthy hat mir an die Hand gegeben, schau dir nochmal so ein paar Jugendszenen an, was der in der Jugend macht und so, das ist einfach unglaublich. Und ich hatte ihn ja auch schon ein paar Mal und du siehst halt sofort dieses... Der kennt nur einen Weg und das ist sofort nach vorne. Diese Furchtlosigkeit, dieses ist mir egal, was passiert. Auch da zwei, drei Aktionen, die nicht funktioniert haben. Das ist aber auch nicht schlimm, sondern er versucht aber sofort ins Dribbling zu gehen. Er versucht sofort aufzuziehen. Er versucht sofort direkt zu werden. Und das ist das, was ich von ihm sehen möchte und das ist das, was er kann. Eine unglaubliche Dynamik, ein super erster Schritt mit Ball. Ich finde, es ist nicht der allerschnellste Sprinter. Da gibt es sicherlich andere Typen als ihn, aber mit Ball gibt es kaum jemanden, der schneller und dynamisch ist als er. Und das ist wirklich beeindruckend und hat man sofort gesehen. Und dann kann ich auch vielleicht kurz mitnehmen, was für euch ja lustig ist. Als der da vorbei ist, wusste ich, okay, der macht jetzt das Tor. Und dann wusste ich auch, es ist ja 90 plus 5 oder so. Das heißt, wir werden nicht mehr viel Zeit bekommen. Das heißt, ich muss jetzt echt schnell sein, weil ich wusste, das könnte eventuell ein sehr historischer Moment gewesen sein oder werden dann in dem Moment. Und dann musste ich natürlich sofort ausrechnen. Oh mein Gott, warte mal ganz kurz. Wie alt ist der? Wie alt ist der jüngste Premier League-Torschütze jemals gewesen? Bla, 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 bla. Ich habe das mal aufgeschrieben gehabt, aber du weißt ja nicht, ist da was passiert zwischendrin nochmal, dann musst du das nochmal nachgoogeln, lieber auf Nummer sicher gehen, weil nachher machst du den zum jüngsten Torschützen ever und die Leute und dann stimmt's nicht, das ist dann super peinlich, deswegen habe ich sofort angefangen zu rechnen, doppelt nach eingegeben bei ChatGPT, jüngster Premier League Torschütze, gegoogelt, jüngster Premier League Torschütze, sofort nochmal nachgeschaut, auch in meinen Aufschrieben, da hatte ich's schon mal reingeschrieben, dass es werden könnte, das ist aber schon ein bisschen her, dann dachte ich mir, ja okay, das stimmt jetzt aber nicht mehr, vielleicht ist er doch schon ein bisschen älter geworden, bla, schauen wir mal, ein paar Tage sind dazugekommen und dann musste man anfangen zu rechnen und habe dann aber gewusst noch, dass er an Silvester Geburtstag hat, das heißt, ich musste bloß auch googeln, wie viele Tage hatte das Jahr 26 bis jetzt, dann wusste ich 73 Tage, okay, das heißt, es muss quasi, er ist 16 und 73 Tage, James Vaughn ist 16 und 270 Tage, glaube ich, okay, wir haben ihn. Das ging dann sehr, sehr schnell, musste echt schnell sein, mein Chef hat mir auch noch dann eine E-Mail eine WhatsApp geschrieben. Respekt, dass du das so schnell gecheckt hast, weil das wäre sonst wahrscheinlich nicht in der Sendung gelandet. Da hatte ich auch ein bisschen Glück und natürlich auch, dass ich wusste, wann Max Daumen Geburtstag hat. Das hat mir auch ein bisschen geholfen, weil ich habe einfach damals, ich habe damals das Spiel ja an Silvester, glaube ich, gemacht oder am Tag danach, glaube ich, von Arsenal oder zwei Tage danach und da war das kurz Thema, dass der eben Geburtstag hat. Deswegen weiß ich es noch. Aber ja, das war dann schon, ich musste schnell sein, aber ich wollte es natürlich unbedingt in der Sendung haben, weil nichts, glaube ich, wäre nichts peinlicher, als wenn ich dann, für euch auch vielleicht zu mitnehmen, wir sind, also wir machen das Spiel, sind fertig und müssen dann zwei Zusammenfassungen machen. Und das heißt, normalerweise machst du das in einem Sitz, das heißt in einem Take. Du bist, ich sag mal, 10 Minuten nach Abpfiff im Auto, wenn alles gut läuft. Jetzt stellt euch mal vor, bis dahin hat es noch keiner gemeldet und keiner ausgerechnet und keiner kriegt's mit. Oder wir haben die Beiträge schon abgeschlossen, ich habe die schon live eingesprochen und damit bin ich im Auto. Und dann kommt raus, der ist der Jüngste. Das wäre super peinlich, wenn das in der Sendung nicht drin wäre oder wenn das in einem Beitrag nicht drin wäre. Weil dann würden bei YouTube alle drunter schreiben, ja, wie kann man das vergessen, bla bla bla. Weil die Leute manchmal, glaube ich, nicht wissen, wie schnell das dann alles geht bei uns und wie schnell es gehen muss, damit das auch schnell verteilt werden kann. Deswegen musste ich da wirklich schnell sein und habe Glück gehabt, dass ich es noch einigermaßen hinbekommen habe.
Ich sollte mich entmuten, das wäre sicherlich nicht unsinnvoll. Ja, also nochmal für mich sowohl Daumen als auch grundsätzlich Arsenal mit einer unfassbar guten mentalen Leistung. Das möchte ich nochmal herausheben, ob das dann schön ist oder nicht. Und man muss auch nochmal ja, speziell hervorheben, das Ganze inmitten eines Champions League Sandwiches. Das gilt ja für beide, also Manchester City gegen Real Madrid, da sieht es ja nicht mehr so gut aus. Da müssen wir vielleicht auch nochmal zwei Worte drüber verlieren, was wir denken. Und Arsenal gegen Leverkusen, da sah es nicht gut aus im ersten Spiel, aber wird ja sicherlich auch nicht ganz unwesentlich sein, für Arsenal weiterzukommen in der Champions League und vielleicht sogar den nächsten Schritt zu gehen, nachdem sie sich ja sukzessive jetzt jeweils haben pro Saison um eine Stufe verbessern können. Das würde in der Saison Finale bedeuten. Und das ist jetzt auch nichts, was irgendjemand ihnen vorenthalten würde. Also ich glaube, da sind ganz, ganz, ganz viele dabei da draußen, die das für möglich gehalten haben oder weiterhin halten. Das muss man schon nochmal fairerweise dann rausstellen. Und bei City ist es so, dass vielleicht sogar binnen einer Woche, also die theoretischen sind noch auf allen vier Hochzeiten dabei. Einmal Pokalfinale EFL Cup, dann Viertelfinale FA Cup und dann quasi Meisterschaftsfinale als eins von zwei Teams und in der Champions League im Achtelfinale, verlieren aber dann innerhalb von einer Woche gegen Real Madrid mit 0-3, Valverde Masterclass, und am selben Wochenende oder so innerhalb von einem Premier League Zyklus, also zwei Spieltage in Folge, sowohl zwei Punkte gegen Nottingham Forest Abstiegskandidat als auch zwei Punkte gegen West Ham Abstiegskandidat. Und das ist genau das. Es ist gar nicht jetzt das Spiel als solches. Mein Gott, das war nicht das Beste von City. Es war vor allen Dingen nicht das Beste von Antoine Semenyo. Das ist nämlich so ein bisschen der Punkt, dass im Moment Haaland, ich glaube, wir sind jetzt bei 3 Toren in 14 Spielen, die er aktuell hat. Das war aber eines seiner besseren Spiele sogar. Der ist ja auch so lala fit. Das war eh die Frage, würde Guardiola ihn jetzt da spielen lassen in dem Spiel, wenn er ihn vielleicht noch gegen Real Madrid braucht, oder hat er Real Madrid schon abgeschlossen, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Insbesondere mit der Historie, die diese Partie wiederum hat, kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, aber möglich wäre es natürlich. Jetzt hat er ihn gebracht. Er spielt auch gar nicht schlecht, hat aber im Moment einfach auch kein Glück. Und dann hat Semenyo ausnahmsweise ich habe mal versucht, mir zu überlegen, was ist denn eigentlich der Grund, warum das nicht so funktioniert bei Haaland im Moment? Eine Sache ist eine Verletzung, andere Sache könnte sein eine gewisse Grundmüdigkeit. Auf der anderen Seite ist es aber wahrscheinlich auch ganz klassisch das Spacing, weil seit Semenyo da ist, ist es weniger geplant, was City spielt, sondern ein bisschen direkter. Und die meisten direkten Angriffe von City sind ja dann eigentlich bei Haaland geendet. Und viele davon enden jetzt bei Semenyo auch, weil er sich den Ball dann einfach packt und die letzten Schritte bis zum eigenen Abschluss auch selbst durchzieht. Das heißt, völlig logisch, dass die beiden sich noch aufeinander abzustimmen haben. Das ist für mich jetzt nicht weiter verwunderlich. Das eher das Drumherum finde ich dann erstaunlich. Und trotz und alledem ist es so, innerhalb eines City-Spiels, und das ist auch der Grund, warum ich selbst, also rein strukturell ist ganz vieles bei City ganz gut gewesen, jetzt gerade auch in dieser Phase von 3-4 Monaten. Nur die Ausführung der Struktur ist nicht immer so gut. Es gibt so 10, 15 Minuten, wo man richtig zuschauen kann, wie sie einfach so ein bisschen abschalten. Und dann kommen die Geister der vergangenen Saison wieder. Will sagen, die sind eben nicht dieses Biest, was Guardiola ja versucht auf der Pressekonferenz rhetorisch zumindest zu formulieren, dass er immer wieder davon gesprochen hat, wir waren ja da und wenn es passiert, wenn Arsenal stolpert, dann wir kennen das alles schon, wir haben das ein paar Mal schon gemacht und so weiter. Und genau das fehlt mir an der Stelle. Auch City hat natürlich schon Probleme personeller Art, das darf man auch nicht verschweigen, gerade weil aber zuletzt ein paar nach oben sind in Sachen Leistungen, haben, glaube ich, sich einige dann doch bei City wieder ein bisschen Hoffnung gemacht. Ich hoffe, ich bin auch für euch nicht wahrnehmbar umgefallen in der ganzen Zeit, weil für mich ist Arsenal weiterhin das Team. Ich glaube, wir werden, selbst wenn es mal eine Zeit gab, in der es so ein bisschen enger zusammengestaucht worden ist alles, es ist trotz und alledem so gewesen, dass ich zu jedem Zeitpunkt das Gefühl habe, der Abstand war jeweils so komfortabel, dass selbst im Worst Case keine Dynamik mehr entsteht. Und ich glaube, dass es genauso bleibt bis zum Schluss. Es wird nochmal ein Wochenende geben, wo wir sagen, ah, vielleicht passiert es jetzt, aber es wird nicht mehr passieren.
Jetzt kann ich eine Menge sagen, muss ich eine Menge sagen wahrscheinlich. Also ich verstehe, du hast total recht. Ich gehe jetzt einfach mal eine Stufe drüber, über das, weil es Arsenal genauso trifft. Weil ja, ich glaube, das ist, glaube ich, ein ganz guter Einschub mal, das allgemein zu zeigen. warum ist es so, wie es jetzt aktuell aussieht? Und das ist das, was mich so ärgert. Ich glaube, dass wir haben hier die beste Liga der Welt. Das sage ich jede Woche und ich sage das aus voller Überzeugung und ich glaube, du genauso. Das ist eine Mannschaft, das ist eine Liga, die super, 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 super intensiv ist. Und das in jedem Spiel. Dafür lieben wir sie ja auch, diese Liga. Und jetzt siehst du, dass es einfach so aussieht, wie es aussieht. Es gibt kein einfaches Spiel, es gibt keine einfache Mannschaft. West Ham United spielt gegen Manchester City unentschieden. Die spielen 1-1. West Ham ist ein Abstiegskandidat, und zwar ein absoluter Abstiegskandidat. Arsenal City ist ein absoluter Meisterschaftskandidat. Ich habe das irgendwann mal rausgeschrieben, ich weiß gar nicht mehr, wo ich, jetzt finde ich es gerade nicht mehr, aber ich habe das dir letztens den Wert gesagt. Ich glaube, es gibt in dieser Saison 6 Spiele oder sowas insgesamt in der Premier League, die mit 4 Toren oder mehr entschieden worden sind. Es gab letzte Saison um diese Zeit schon 24 Spiele. Das heißt, es wird immer enger, es wird immer gleicher in der Liga. Alle gleichen sich an, alle arbeiten gut, alle haben Geld, alle investieren, alle sind in jedem einzelnen Spiel super intensiv. Dasselbe zum Beispiel, das hat ja Pep Guardiola auf der Mikel Arteta auf der Pressekonferenz nochmal gesagt. Beispiel ist Barcelona gegen Newcastle. Barcelona hat normalerweise immer um die 1000 Pässe pro Spiel. Gegen Newcastle hatten sie wahrscheinlich die Hälfte. Warum? Weil es einfach nicht möglich ist. Die spielen intensiv, die spielen Mann gegen Mann, die jagen und sofort siehst du eben, dass dieses Spiel nicht mehr möglich ist. So geht's Arsenal, so geht City. Deswegen sehen die Spiele so aus, wie sie momentan aussehen. Es war auch mein Take im Spiel, würde Arsenal gerne 7-0 Tiki-Taka gewinnen? Ja. Würde Manchester City gerne Tiki-Taka 7-0 gewinnen? Ja. Aber warum spielt Guardiola nicht mehr Tiki-Taka? Weil es nicht mehr möglich ist. In dieser Liga ist es aktuell einfach nicht möglich, dich so durchzuspielen, den Gegner so zu dominieren mit 70% Ballbesitz und einfach reinzudrängen, weil die Gegner sich weiterentwickelt haben und weil sie es einfach nicht mehr zulassen. Das war vor 3-4 Jahren noch machbar, dass die Frage nur noch war, wie gewinnt City? Und jetzt, wie gewinnt City? Schießen sie das erste Tor in der 18. Minute und dann ist das Spiel tot und sie gewinnen 4-0? Oder machen sie es dann an der 60. und lassen dem Gegner einigermaßen Zeit? Das war ja eigentlich die einzige beiden Fragen. Das ist jetzt aber nicht mehr machbar, sondern die Spiele sind sehr, sehr eng, die Gegner nutzen alles aus, es gibt Standardsituationen, die werden immer wichtiger, dadurch werden die ja immer wichtiger, weil der Gegner eben nicht mehr und so weiter und so fort. Und dann zu sagen, Manchester City ist schlechter geworden oder ist schlecht oder Arsenal ist der schlechteste Meister aller Zeiten, das sind Debatten, die kotzen mich an. Das meine ich wirklich ernst, weil die Liga ist so ausgeglichen, die Spiele sind so ausgeglichen und intensiv, die Mannschaften machen so gut, es gibt kein Spiel, in dem nichts passiert und es gibt kein Spiel, in dem ein Gegner abgeschossen wird oder ein Team abgeschossen wird und dann zu sagen, das ist langweilig und das ist der schlechteste Meister und sonst irgendetwas, das ist einfach Quatsch. Die Mannschaften mussten einfach andere Wege finden und jetzt kommen wir zum Punkt. City findet momentan weniger Wege, solche Spiele zu gewinnen als Arsenal. Ganz einfach, das ist der Unterschied. Arsenal hat die gleiche Situation wie City, aber Arsenal kriegt es irgendwie hin, die Spiele zu gewinnen. Ist das immer Tiki-Taka schön? Nein, natürlich nicht. Aber trotzdem gewinnen sie die Spiele. Und das ist das Wichtige. Dass am Ende dann vielleicht rauskommt, dass sie vielleicht, keine Ahnung, 5% weniger Punkte hatten als Manchester City in deren letzter Saison, als sie Meister geworden sind. Das mag ja sein. Nur es ändert überhaupt nichts daran. Es zeigt einfach nur, wie sich die Liga verändert hat. Und da dann zu sagen, dass Arsenal ein schlechter Meister ist oder sonst irgendetwas. Ich habe vorher gerade diesen schönen Zitat gelesen von Jamie Carragher und er hat komplett recht. Es gibt keinen richtigen und keinen falschen Weg, Fußballspiele zu gewinnen. Den gibt es nicht. Sondern es gibt nur den Weg, Fußballspiele zu gewinnen. Punkt aus. Und diese Debatte geht mir total auf den Zeiger, weil es war damals unter Sir Alex nicht alles schön. Und es war zum Beispiel aber so, dass bei Arsenal alle gesagt haben, es ist wunderschön. Und die sind unter Arsene Wenger trotzdem dann 20 Jahre nicht Meister geworden. Also diese Debatte geht mir einfach auf den Zeiger und es war auch zum Beispiel bei Chelsea unter Mourinho nicht alles schön und trotzdem ist es eine der größten Dynastien in der Premier League Geschichte. Am Ende hat der Gewinner recht, dafür muss ich jetzt wirklich 3 € bezahlen, aber diese Debatte, die da momentan aufgemacht wird, so quasi, ja, City und so, City macht es momentan. Ich finde, dass die haben momentan spielen die eine Saisonnote 2 vielleicht und Arsenal spielt eine Saison 1-, und dann bist du im Endeffekt Meister. Das ist so. Dass du vielleicht nicht der beste Meister aller Zeiten bist, das ist vollkommen egal, weil die Liga, und das ist der Satz, den bitte alle unterstreichen müssen, die Liga und die einzelnen Spiele in dieser Saison geben es aktuell einfach nicht her, durchzulaufen und zu sagen, wir gewinnen hier jedes Spiel 7-0. Das ist einfach momentan, schaut euch die Spiele an, Ihr werdet es sehen, es gibt so viele enge Spiele, es gibt so viele Spiele, die auf das Messer schneide sind. Es gibt so viele Mannschaften wie Brentford, die zum Beispiel Einwürfe perfektioniert haben, dass das quasi jedes Mal gefährlich wird. Es gibt Teams, die über Ecken kommen, es gibt Teams, die über Standards kommen. Everton hatte 3 Chancen in dieser Partie gegen Arsenal und die waren 3 überragende Megachancen und die hätten sie beinahe gemacht. Durch Glück hat Arsenal das überstanden. Also wir sehen, die Liga ist momentan so ausgeglichen, so eng und so intensiv, dass du einfach nicht 7-0 durchmarschieren kannst und das würde Real Madrid nicht schaffen, das würde PSG nicht schaffen, das würde kein Team schaffen, auch nicht die Arsenals und Chelseas der Anfang 2000er Jahre und das ist einfach der Punkt, den, glaube ich, sich viele mal vor Augen führen muss.
Gerade die nicht, glaube ich auch. Also das ist ja auch so ähnlich, wie ich versucht habe, die Ausfahrt zu bekommen letzte Woche, als wir im Fragen-Podcast, der im Übrigen noch maximale Gültigkeit hat, also wenn es euch interessiert, dann hört da gerne nochmal rein. Da haben wir gesprochen über unter anderem dieses, ich sage jetzt mal, Wrestling-Thema rund um Arsenals Standardsituationen, wie uns das gefällt grundsätzlich, wer uns am besten gefällt und so weiter und über unsere Lieblingstrikots philosophiert etc. etc. Und falls ihr das auch noch hören wollt, ich habe, auch da, vielleicht war ich da auch schon ein bisschen verkalkt, versucht, das erste Kapitel des Buches zu lesen. Und ich glaube, da ist mir nicht so gut gelungen an allen Stellen. Aber das könnt ihr gerne auch nochmal anhören. Und da habe ich das auch schon mal versucht so zu sagen, dass ich finde das sogar im Gegenteil manchmal spaßig, wie Teams dann Strategien finden. Und es ist ja immer auch eine, also das ist ja das eine, was man erzählen kann darüber. Ja, Arsenal kriegt halt ständig nur Standardsituationen und die Nettospielzeit ist gering. Ja, wie kommt es denn dazu? Also Arsenal schießt jetzt nicht aus 10 Meter Torentfernung oder 10 Meter vom eigenen Tor weg einfach den Gegenspieler an und hofft, dass der Ball ins Ausgeht, damit es Ecken gibt. Das ist ja alles nicht der Fall, sondern man muss jetzt oder müsste gucken, was ist zuerst da. Aber es gibt ja Gründe, warum es Foulspiels gibt oder warum Ecken passieren und so weiter. Und das habe ich letzte Saison schon immer wieder gesagt. Es ist 100% eine Qualität, sich überhaupt erstmal ständig die Standardsituation zu erarbeiten, sie dann noch zu nutzen, ist eine andere Qualität, aber sich es überhaupt erstmal zu erarbeiten, das ist Teil des Fußballs und das können wir gut finden oder schlecht finden. Das ist so ähnlich wie die Diskussion um Shai Gilgeous-Alexander zum Beispiel gerade in der NBA, dass der ständig an der Freiwurflinie ist. Ja, Leute, das stimmt ja auch alles, aber der fällt ja nicht in jemanden rein und möchte auf einmal gerne einen Freiwurf haben und dann bekommt er ihn, weil er Shai Gilgeous-Alexander ist. Das ist ja Quatsch. Und genauso ist es hier auch. Arsenal ist einfach clever genug und hat, und das ist ja 100%ig leisten sie sich dafür, eine sehr teure Mannschaft, die das überprüft alles, dass sie eben genau das geschafft haben, erkannt haben, dass das ist etwas, wo wir in Zukunft Punkte damit zu holen haben in dieser Liga. Und es mag schon sein, das haben jetzt auch alle Trainer mehrfach bestätigt, dass das in dieser Saison einfach etwas heftiger ins Kalkül fällt. Und deswegen, ja, möchte ich mich immer, also ich mag das eh nicht so gerne, aber das ist ja eh auch so, dass wir unterschiedliche Geschmäcker vermutlich haben, was wir dann als guten Fußball identifizieren, weil ich habe auch nichts gegen eine Everton-Abwehrschlacht, wenn sie gut gemacht ist. Also das muss ich auch fairerweise dazu sagen. Da habe ich auch, oder West Ham, wie sie es zum Beispiel gemacht haben gegen City, einfach so derart kompetitiv und im Kollektiv so konzentriert zu verteidigen und immer wieder in den Block zurückzufallen, das ist mit das Schwierigste, was es gibt, weil es ja eigentlich nicht das ist, wofür mal irgendjemand angefangen hat, Fußball zu spielen. Daher habe ich auch dafür großen Respekt und manchmal auch sogar ein bisschen Liebe, muss ich sagen.
Ja, genau, das ist ja die Debatte, die auch Mikkel Hitter übrigens auf der Pressekonferenz aufgemacht hat. Und ich finde, er hat komplett recht. Ich habe da auch mit meinem besten Kumpel nochmal lange drüber gesprochen, weil es mich wirklich interessiert hat, wie das denn ist, weil er das Thema Tennis angesprochen hat. Also im Tennis zum Beispiel war der Aufschlag früher der Aufschlag. Mittlerweile hat er mir zum Beispiel erklärt, Alexander Zverev wäre nicht Weltklasse, wenn er nicht einen guten Aufschlag hätte. Sondern er braucht den Aufschlag, um Weltklasse zu sein. Das ist mittlerweile einfach, gehört dazu. Und wer einen guten Aufschlag hat, der kann überhaupt erst Weltklasse sein. So hat er es mir erklärt. Ich hoffe, das stimmt so. Fakt ist auf jeden Fall, der Aufschlag wurde immer wichtiger. Boris Becker zum Beispiel war eben auch da einer, der davon profitiert hat. Im Basketball ist es so, dass früher der Dreier, das konnten wenige Spieler, es gab irgendwie 5 Dreier-Experten in der Liga. Mittlerweile gibt es eigentlich kaum noch jemanden, der den Dreier nicht kann. Es hat sich einfach entwickelt. Du musstest es irgendwann mal drauf schaffen, ansonsten kannst du in dieser Liga nicht überleben. Und das ist im Fußball, sehen wir jetzt auch. Die Mannschaften sind super intensiv, stehen gut, verteidigen hart, werfen sich rein. Du hast kaum eine Chance, irgendwie Tore zu erzielen. dann und stehen tief, wie auch immer, verstehen, wie das Spiel funktioniert, wie sie den Gegner auseinandernehmen können. Es wird immer alles gläserner und so weiter. Und wie kannst du dann zu Toren kommen? Ja, dann vielleicht über Ecken oder über Einwürfe. Natürlich überlegst du dir dann was Neues, wie du dazu kommen kannst. Und die Teams, die das nicht machen, die dann sagen, ja komm, ist mir jetzt egal, das gehört irgendwie nicht zum Fußball dazu, ja, viel Spaß, die werden in der nächsten Zeit, und ich habe es im Spiel schon gesagt letztens, mark my words, ihr hört es hier nochmal, das wird das Thema bei der WM und EM werden, bei WM auf jeden Fall hoch 13, weil die Mannschaften haben nicht viel Zeit, viel einzustudieren, viele Mannschaften werden sich hinten reinstellen und dann werden auch da die Teams einen Vorteil haben, die bei Standards einfach dieses Tor reinwirken. Bin ich mir ganz, ganz sicher, dass das ganz große Thema wird beim nächsten Turnier und wir sehen es ja jetzt in der Premier League, da ist es schon so und dann aber zu sagen, jetzt kannst du sagen, ja, Arsenal gewinnt über Standards, aber du kannst auch zum Gegner gehen und sagen, naja, warum stellt ihr euch nur hinten rein? Da werdet ihr auch sagen, naja gut, das ist ja deren, die müssen ja, also warum sollte ich die da auseinandernehmen lassen? Seht ihr? Und dann musst du halt einen Weg finden, da rumzugehen. Die Debatte ist für mich absoluter Schwachsinn und Gott sei Dank haben wir das jetzt hier mal abgehakt, dass ich das einfach, das gibt mir auch einen Zeiger. Also es ist mir völlig egal, wie jemand gewinnt, wenn er gewinnt, dann gewinnt er, Punkt. Ich bin bei José Mourinho und damals als Chelsea, natürlich waren wir alle beeindruckt von denen, aber schön war es auch nicht. Aber interessiert es jemanden? Nein. Wer gewinnt, hat recht am Ende des Tages, solange es fair ist. Und es ist fair, und ich habe letztens im Fragen-Podcast schon gesagt, solange nicht irgendjemand auf die Idee kommt, Netto-Spielzeit irgendwie einzugrenzen oder irgendwie mehr hochzuheben, also quasi dieses Zeitverhalten da irgendwie einzugrenzen, so, dann wird es das geben. Und das ist, wenn die Schiedsrichter so dumm sind, also es gibt teilweise Schiedsrichter, die checken es nicht mal, dann ist es deren Problem, ehrlich gesagt, dass du als Mannschaft, die, da geht es um Milliarden, Millionen, wie auch immer, dass die sich sagen, ach komm, wir nutzen alles aus, sei es Ecke, sei es irgendwie Zeitspiel, also bei allem Respekt, das ist nicht das Problem der Mannschaften, sondern das ist das Problem des Gesetzgebers, ganz einfach.
So schaut's aus. Wir werden das Thema sicherlich weiterhin nochmal vertiefen. Wollen wir vielleicht mal zwei, drei Worte grundsätzlich weil das ist jetzt ein Thema, ich weiß gar nicht, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, aber wir haben auch seither nicht gepodcastet oder zumindest nur einmal. Daher ist es vielleicht auch normal. Die englischen Teams, die ja in großer Zahl ins Achtelfinale gekommen sind der jeweiligen europäischen Pokalwettbewerbe, haben sich dann meistens zumindest ein bisschen schwer getan. Jetzt sparen wir vielleicht mal Crystal Palace und Nottingham Forest aus, das war ja noch okay, aber in der Champions League hat Arsenal nicht gewonnen, City verliert, Newcastle hat am Ende nicht gewonnen, Tottenham hat böse auf die Mütze bekommen. Also kannst du es erklären oder wie hast du es erklärt? Das wird dir wahrscheinlich genauso gegangen sein wie mir, dass da einige nachgefragt haben, was denn da los ist. Und das, als wird es uns irgendwie mal persönlich so, ne? Also bei mir war es zumindest so, oh, was ist denn jetzt mit deiner Premier League? Ja, Alter, ich habe doch keine Aktien dran, aber okay.
Ja, also du meinst, ich habe es gerade akustisch nicht verstanden, weil du irgendwie gerade weg warst. Europapokal meinst du?
Ja, Champions League vor allen Dingen.
Champions League. Ja, also das ist ja auch so, das werde ich. Ist die Champions League oder diese Wettbewerbe ab jetzt sind ja immer auf einem gewissen Niveau und da gibt es keine einfachen Spiele mehr. Und selbst wenn es gegen Leverkusen mal nicht funktioniert, dann funktioniert es halt mal gegen Leverkusen nicht. Das sind ja auch Gegner, die wissen, wie Arsenal spielt und die wissen auch, wie man Arsenal B spielen kann, zum Beispiel. Ja. Und bei Tottenham ist ja dasselbe. Tottenham, also wir können es ja runterbrechen. Newcastle gegen Barcelona, finde ich, ist kein schlechtes Ergebnis, sondern es ist ja eigentlich richtig gut. Atletico Madrid gegen Tottenham, okay, Tottenham ist momentan einfach nicht auf dem Niveau Atletico Madrid, das ist ja wohl klar. Gala gegen Liverpool, da bin ich auch überrascht gewesen, aber auch da, das muss man schon sagen, das Spiel war jetzt auch nicht so, dass Gala die an die Wand gespielt hat oder sonst irgendetwas, sondern ja, okay, es ist so. Und ja, dann wird es natürlich dann, also Real gegen City, gut gegen Real, 3-0 verlieren. City ist momentan, wenn's hart auf hart kommt, sind sie momentan nicht in der Lage, einen nachzulegen. Das merkt man. Und Real war das an diesem Tag, dann ist es so. Ja, und PSG ist halt einfach eine absolute Spitzenmannschaft. Ich meine, die sind Champions-League-Sieger. Worüber reden wir? Und Chelsea ist halt auch momentan, die haben ein paar Themen. Deswegen, ich kann es alles irgendwie erklären, dass natürlich dann eine Menge passiert. Trotzdem, also man muss auch mal sagen, wir haben alle gesagt, und das war ja unter den ersten acht waren alle fünf Premier League-Teilnehmer, ist es nicht so? Ich glaube, dass die unter den ersten acht waren. Genau, schaue ich nochmal nach. Also City war dabei, City, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Arsenal, alle fünf, ja. Da haben auch alle gesagt, die Premier League läuft auf Jahre hinweg davon. Jetzt haben die ein Spiel jeweils verloren und dann heißt sofort, das ist ja unglaublich, die werden es nie mehr schaffen. Und die sind so dumm und die sind so blöd und was weiß ich. diese Debatte ist doch genau dasselbe. Das war ein Spiel, von mir scheiden die auch aus, alle, von mir scheiden alle fünf aus. Jetzt aber zu sagen, die Premier League ist deshalb schlecht oder sonst irgendetwas. Die Premier League hat auch den ganzen Winter durchgespielt, andere nicht. Jetzt werden viele sagen, Ausrede und so weiter. Kann alles sein, nur ich glaube schon, dass man merkt, dass diese Premier League Teams allesamt momentan ein bisschen überspielt sind. Das sieht man bei Arsenal ja genauso, selbst in der Liga. Es flutscht bei allen nicht so, sondern es ist momentan viel Kampf und viel Krampf. Und wer setzt sich durch? Aus besagten Gründen, die ich gerade genannt habe. Kein Bundesligaspiel ist so intensiv wie die Premier League-Spiele, und die seht ihr jede Woche, ihr wisst, wovon ich rede. Das gibt es in der Bundesliga nicht, dass der 18. Woche für Woche, das ist nicht einmal so, sondern es ist Woche für Woche so, dass der 18. die großen Teams ärgert. Und das 18. ist jetzt eine Metapher für ein Team, das unten ist, sondern es ist nicht einfach momentan in dieser Liga, und damit schleppst du dich natürlich dann auch in die Champions League. Leverkusen weiß, wie Arsenal spielt. Arsenal weiß nicht unbedingt, wie Leverkusen spielt. Die müssen sich da, glaube ich, noch ein bisschen mehr einlesen oder die mussten da schon ein bisschen mehr machen.
Und ja, vor allen Dingen hat Leverkusen die sind ja nicht blöd. Die haben ja ganz genau geschaut, was Arsenal am schwersten fällt. Und entsprechend sind sie das Spiel angegangen. Ist ja logisch. Also das wird auch im Rückspiel kein Stück anders sein. Das ist ja völlig logisch. Also jedes Spiel hat, wie du sagst, ja eh seine eigene Geschichte. Ich glaube, Chelsea muss auf keinen Fall so rausgehen. Auch wenn, da müssen wir vielleicht auch nochmal gleich drüber reden, also das Torhüter-Problem, das wir hier über Jahre hin beschworen haben, das ist real, das kann ich sagen. Das ist ein eigenes Thema. Tottenham ist sowieso komplett unter ferner Liefen. Also die waren genau ein Tor davon entfernt jetzt an diesem Wochenende. Es war ein bodenloses Spiel, im Übrigen auch von Liverpool. Die haben echt also ein Riesenproblem gerade. Szoboszlai hat es ja entsprechend auch angesprochen. Die waren ein Tor davon entfernt, dass Igor Tudor sowas von weg ist. Weil, also ich sag's euch, wie es ist, um diese Ausfahrt einmal auch nur kurz zu nehmen, weil nochmal, ich hebe mir das auf für den Tag der Entlassung, der wird kommen. Jetzt switcht er auf Viererkette, bringt dann Sousa rein. Das ist einfach nur, also mir hat das Typhoon Korkut mal erklärt. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, vermutlich. Falls dem so sein sollte, bitte ich das zu entschuldigen, aber gibt ja immer auch neue Leute, die reinhören. Den habe ich mal, der hat mir das mal in wirklich 3 Stunden am Abend erklärt, vor seinem, ich glaube, ersten oder vielleicht war es das zweite Spiel, damals bei Hertha gegen Bayern. Da habe ich ihn gefragt, was ist so die Psychologie hinter einer Feuerwehrtätigkeit? Da hat er gemeint, im Grunde ist gar keine Philosophie zunächst, die ich habe. Das hat er in Stuttgart ein bisschen anders gemacht, hinten raus, sondern erst einmal ist meine Philosophie, alles anders zu machen als der gegangen ist. Und dann setze ich Reiz für Reiz für Reiz für Reiz. Einfach nur, um die bei Laune zu halten, sozusagen. Das ist, was Igor Tudor tut. Das ist quasi ein Modern-Day-Typhoon Korkut. Nur es ist absoluter Bullshit. Und es sieht vogelwild schlecht einfach aus. Und wäre es nicht um Richarlison gewesen, der an dem Tag einfach vorangegangen ist und bis zum Schluss einfach dranbleibt in der Partie und Liverpool somit den Sieg kostet, dann wäre er weg vom Fenster, da müssen wir uns nichts vormachen. Und also wer weiß, ob sich noch was tut. Stand jetzt bin ich kein Stück in Richtung Igor Tudor gegangen, gar nicht 0,0, sondern ich halte das für einen riesenschweren Fehler. Das ursprüngliche Gefühl, glaube ich, war nicht so schlecht bei ihm. Das nur by the way. Und was du sagst, ist vollkommen richtig.
Aber darf ich da ganz kurz einen Einschub machen? Ja. Weil ich ja gesagt habe, letztens im Spiel auch, und ich habe da gute Informationen aus sehr guter Quelle, dass man schon dass natürlich die Überlegung da ist, ihn vielleicht nochmal abzulösen, dass die Idee dann aber war, so quasi erst, dass man das wahrscheinlich nur tun würde, wenn er wirklich, irgendwie, ich sag, schaden würde. Und die Geschichte mit Vicario ist genau das. Also du sagst, also hat Vicario eine gute Saison gespielt? Nein. Gefällt mir der momentan seine Ausstrahlung? Um Gottes Willen, nein. Das ist eine Katastrophe, wie der sich momentan verhält, weil es wirkt so quasi gleichgültig und er kann nichts dafür und teilweise verteidigt er dann aber nicht mehr. Ja? Wo du echt denkst, so, was ist mit dir eigentlich los? Also ja, aber trotzdem, er nimmt ihn raus, nimmt Kinski rein und sagt und nimmt Kinski dann nach 30 Minuten wieder runter. Damit hast du beide Torhüter geschädigt und beide Torhüter werden dir nicht mehr trauen. Beide werden sagen, ja, der kickt mich sofort. Und das wiederum strahlt auf die ganze Mannschaft aus. Das ist ein Verhalten von einem Trainer, das einfach nur absolut stockdumm und also wirklich absolut stockdumm und einfach nicht vorhersehend war. Weil wenn er einfach nur 3 Minuten vorausschaut und sagt, was ist denn, wenn der nicht funktioniert, dann muss ich Vicario wieder bringen. Und dann glauben mir beide nicht mehr, dann glaubt mir gar keiner mehr. Sowohl die Medien nicht und die machen mich dann fertig und so weiter und so fort. Du hättest ihn stützen müssen, du hättest sagen müssen, so, außer du sagst, der ist besser, der muss jetzt spielen, dann musst du ihn aber auch drin lassen. Und das ist einfach, damit hat er sich selbst geschadet und damit hat er den Verein geschadet und damit wirkt er jetzt auch halt wie so ein tattriger Typ, was er nicht sein wollte, sondern er wollte ja der knallharte Typ sein, der vorangeht und sagt so und so und so und damit hat er sich selber geschadet und damit hat er Tottenham geschadet, hundertprozentig, und da bin ich mir sehr, sehr sicher, das wird der Anfang von seinem Ende sein. Und dann sind wir wieder bei dieser Nathan-Jones-Thematik, sage ich jetzt einmal mal, ihr werdet es wissen, das habe ich damals gesagt, wenn du einen Idioten einstellst, bei allem Respekt, wobei sei ich dann sehr respektlos. Aber wenn du einen, bei Nathan Jones war es ja so, der hat nur Quatsch gemacht, der hat nur Quatsch geredet und du hast ihm 8 Spiele die Zeit gegeben und du hast 8 Spiele verschenkt, weil er 7 davon verloren hat. Und das ist bei Tottenham jetzt dasselbe. Du gibst jemandem die Chance, bei dem du offensichtlich jetzt schon weißt, er wird es nicht haben, und du hast jetzt nur noch einen Punkt Abstand auf West Ham United, und West Ham United wird, das sehen wir gerade, immer besser und Tottenham wird immer schlechter. Und damit verschenkst du Spiele im Abstiegskampf, die du nicht hast. Und das ist ein großer, großer Fehler. Und dafür wirst du wahrscheinlich, dafür könntest du am Ende bezahlen. Und du könntest dann mit deiner Erstliga-Zugehörigkeit bezahlen. Und das ist nicht, sorry, das ist einfach nicht möglich. Igor Tudor hat nichts davon gezeigt. Ich habe die ersten Sätze von ihm, ich will das, ich will das, ich will das, waren gut, weil er wollte genau das Gegenteil von dem, was Thomas Frank gemacht hat, womit Thomas Frank gescheitert ist. Aber die Umsetzung ist absolut, absolut nicht wert, weiter verfolgt zu werden. Bei allem Respekt, sorry. Und es wird, weil es gefährlich wird. Wenn die um Rang 13 spielen, ist es mir wurscht. Sollen sie 13. werden, dann ist es so. Aber es geht jetzt geht es um den Ligaverbleib. Und wer das nicht verstanden hat, der kann böse erwachen, weil die anderen da unten, die haben es verstanden.
Ja, und das ist das ganz Schlimme daran, dass jeder von denen kann man eine gewisse Form nachweisen. Also vielleicht ist bei Leeds gerade nicht so optimal. Also jeder hat ja einfach gepunktet an dem Wochenende. Also wir gehen jetzt mal einfach davon aus, ne? Die Wolves, das wird trotzdem nichts mehr, Burnley wird auch nichts mehr. Das heißt, es bleibt ein Spot, und die Hochrechnungen neuerlich sagen ja, dass es jetzt zwischen 37 und 38 Punkten sein müssen, um die Klasse zu halten. Das würde im Moment nach Hochrechnungen, wenn es so weitergeht, West Ham haben. Leeds hat das vermeintlich leichteste Restprogramm, wobei leicht in ihrem Fall bedeutet, dass sie tabellarisch gesehen das leichteste Restprogramm haben. Sie tun sich ja gegen die unteren eher schwerer als gegen die Guten, aber die haben nur noch Manchester United aus der Top-Gruppe sozusagen. Das heißt, und Leeds hat jetzt wieder einfach gepunktet, die haben sich dieses Polster geschaffen in der schwierigsten aller Phasen. Streng genommen kommen sie nicht mehr so richtig da rein. Also für die ist es eigentlich einigermaßen okay. Aber normalerweise wären die eigentlich schon durch, wenn wir die letzten Spielzeiten spreche jetzt von den letzten 10, da wären es immer, ich muss gleich nochmal nachschauen, ob das alles stimmt, was ich so sage, aber da wären es, glaube ich, immer 33 gewesen im Schnitt, nicht immer, sondern im Schnitt. Die letzten beiden Saisonen hätten jeweils schon eine hohe 2, also im 20er-Bereich eine hohe Punktzahl, 26, 27 gereicht für den letzten, der nicht absteigt sozusagen. Und in der Saison werden es wohl um die 10 mehr sein, die man braucht. Jetzt hat West Ham, die performen jetzt seit Wochen richtig gut, auf ihre Art und Weise. Die holen nicht immer die Punkte, aber okay. Summerville fehlt gerade, der wird aber wieder zurückkommen. So, der Rest hat da gute Form. Dann haben wir Nottingham Forest, die ja den Spagat auch noch haben, Europa League, und bei denen sieht es ja ein bisschen besser aus als bei all den anderen. Die mir auch, aber rein leistungstechnisch, auf jeden Fall besser gefallen als Tottenham zunächst. Leeds haben wir gerade besprochen. Crystal Palace ist raus aus dem Gröbsten. Also das ist vorbei. Ergo, und ich habe auch, mir haben zum Beispiel ganz viele Kollegen auch, die nur so angelehnt Premier League gucken, auf dem Gang bei Sky gesagt, und ich war gestern zum Beispiel bei Sky Bars auch zu Gast, da war es auch so, ja, ist das wirklich, kann Tottenham ernsthaft absteigen? Ich sage, ja, aber warum nicht? Also ich es gibt ja zum Beispiel Gerüchte, dass Mickey van der Ven da schon rumläuft und sagt, ja, mein Berater spricht ja eh schon beim FC Barcelona. Und das ist genau das Problem, das ich mit Tottenham habe, und das ist das, was wir Wochenende für Wochenende gerade sehen. Dass sich jeder Einzelne denkt, ich bin zu gut, um abzusteigen. Aber zu gut, um abzusteigen, gibt es nicht auf dieser Welt. Das gibt es nicht. Und ich fürchte, dass wenn die da nicht ganz schnell anfangen zu verstehen, was Sache ist, dann werden sie denen zum Opfer fallen, die es nämlich verstanden haben. Ich bin bei Nottingham auch noch nicht 100% überzeugt davon, aber auf jeden Fall scheint Vitor Pereira deutlich besser zu greifen als Igor Tudor, der eigentlich aus meiner Sicht eben auch schon verbrannt ist. Deswegen, ich habe große, große Sorge. Sag's, wie es ist.
Ja, genau so ist es. Also vor allem natürlich, das muss man fairerweise auch sagen, weil sonst schreiben das Leute wieder, die haben viele Verletzte, 13 am Stück, das ist absolut richtig. Die haben wirklich viele Verletzte, da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Nur, das hilft dir am Ende des Tages nicht. Und das heißt, und nur weil du Verletzte hast, kannst du nicht den Torwart deklassieren, in Anführungszeichen. Das ist einfach nicht, das hilft dir nicht, sondern du musst dann erst recht zusammengreifen und sagen, hey Leute, wir müssen. Und das ist einfach momentan nicht der Fall. Und deswegen, ich will nicht, dass die absteigen, weil das ist ein Team, das natürlich in die Premier League gehört, um Gottes Willen, worüber reden wir? Die gehören ja eigentlich in die Champions League, aber sie machen es momentan einfach nicht gut und sie schaden sich ja selbst. Wenn wir mal zum Beispiel überlegen, Manchester United vor ein paar Jahren, da haben wir, wie wir über die geredet haben, wir haben darüber geredet, als wäre es eine Lachnummer. Aber da waren die nie auf dem Level, wie Tottenham gerade ist. Und man muss auch ganz klar sagen, bei Manchester United war es aber im Umfeld noch viel, 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 viel lauter. Das heißt, Tottenham hatte sogar eh noch den Vorteil, dass es verhältnismäßig ruhig ist, dass die Leute eher nur Sorge haben, aber dass kein Skandellchen rauskommen und dass nicht hier und dort und so weiter und so fort, dass es verhältnismäßig ruhig ist für ihre Größe. Aber du siehst ja, wo sie momentan sind. Und wie du eben sagst, also Vicario hat keinen Bock, Porro hatte noch nie Bock, also dem würde ich ganz gerne echt einfach mal packen und sagen, was ist eigentlich mit dir los? Und das will ich auch schon seit Jahren, wenn ich ehrlich bin, der ist ja nur noch am Rumätzen, egal was er macht, und er selber baut nur Mist, werde ich nie verstehen. Und so weiter, Van der Feen, wie du es eben gesagt hast, Romero, der dann einfach mal einen Bock reinhaut, wie auch immer. Bissouma werde ich nie verstehen. Es gibt einfach so ein paar Typen, die sind da einfach so selbst, so einfach selbstherrlich, und das kann gefährlich werden. Deswegen, ja, und also es ist wirklich eine prekäre Situation, ob man es glaubt oder nicht.
Ja, ist so. Gut, das war gar nicht so geplant, dass wir das so lange machen, aber manches muss raus und dann ist es auch so. Dann haben wir eigentlich noch, wir müssen noch ein Wort verlieren, es gab das eigentlich, es ist erstaunlich, ne? Aber das eigentliche Topspiel des Tages war das Spiel um Platz 3 sozusagen, also ist natürlich noch nicht fix, aber nochmal bestätigt, Manchester United schlägt Aston Villa, also es ist, wie hast du es gestern zitiert, von einer absoluten Legende. Das zarte Pflänzchen ist stabilisiert.
Ja, Manchester United hat wirklich, das muss man wirklich sagen, also ich habe das selten gesehen, das muss man echt sagen, dass Manchester United so nervenstark war wie gestern. Das hat mich sehr beeindruckt. Weil sie haben von A bis Z, sie haben in der ersten Hälfte war es ausgeglichen und da waren sie schon leicht das bessere Team. Sie haben dann Wege gefunden, in Führung zu gehen. Sie haben den Ausgleich kassiert und ich dachte mir, oh, das waren schlechte 5 Minuten. Da hat Aston Villa 5 Minuten gut Fußball gespielt und es war gefährlich. Und wir wissen, was dann passiert, wenn Villa dann auch trifft. Lassen sich die eigentlich nicht mehr nehmen. Die haben sich aber nehmen lassen, weil United einfach richtig gut war. Und da muss man wirklich sagen, ich war so beeindruckt von dieser Nervenstärke. Das ist das, was ich bei Arsenal immer das Gefühl habe, dass sie es nicht haben, dass sie nämlich nach Führung dann irgendwie schwach werden und dann nicht mehr zurück ins Spiel finden und länger brauchen, um wieder zurückzufinden. United hat überhaupt keine Anstalten gemacht, nach dem Ausgleich irgendetwas liegen zu lassen, sondern die waren super selbstsicher. Bruno Fernandes ist momentan der beste Spieler der Liga, hands down. Es ist mir, also egal, was mir irgendjemand schreibt, es ist der beste Spieler der Liga. Der ist unglaublich, ich habe es eh gesagt im Spiel unter Amorim, hat es auch seinen Zweck, dass er ein bisschen weiter hinten war, weil es in dem Moment einfach wichtig und richtig war. Aber wenn alles funktioniert, ist er ein Zehner und er ist der beste Zehner der Welt wahrscheinlich, weil das ist einfach nur, also die Pässe von dem sind einfach nur absolut genial. Und er ist ein unfassbarer Spieler. Also bei dem einen Pass zu dem Cunha-Tor, Respekt, wie Cunha das auch macht, aber bei dem, der Pass ist unglaublich. Der Pass ist unglaublich. Und zuvor ja auch schon die Ecke und so. Also er ist einfach momentan in herausragender Verfassung. Und Respekt an Manchester United, Respekt an Michael Carrick, wie die das machen. Es ist wirklich einfach nur richtig, richtig, richtig stark. Und wenn mir jemand gesagt hätte, nachdem, was wir über Ruben Amorim gesprochen haben und schon gesagt haben über ihn, dass die irgendwann mal, dass die Dritter werden, Hut ab. Das ist der Turnaround der Saison, wirklich. Das ist wie bei FIFA, wenn ich irgendwo zum Verein gehe und plötzlich dann anfange, alle Spiele zu gewinnen und dann mir denke, die Medien würden über mich jetzt schreiben, ich wäre der Größte aller Zeiten. Michael Carrick macht genau das gerade. Er spielt Managerkarriere auf genau diesem Niveau. Das ist einfach herausragend.
Ist so. Klare Identität. Wirklich aus einem Kader, von dem Ruben Amorim Also es ist der Abgleich ist, das ist natürlich fürchterlich, aber das ist eine gute Identität, das ist genau das, was es braucht. Und nochmal, es gibt trotzdem keinen Grund, jetzt irgendwas zu überstürzen. Die haben verstanden, glaube ich, worauf es hinausläuft. Gab ja auch schon wieder einige, die jetzt nach dem ersten Mini-Misserfolg gesagt haben, oh, ist es doch die Ole Gunnar Solskjaer-Situation. Das finde ich nicht. Das muss man schon mal jetzt sagen. Also nach allem, was wir gesehen haben, ist das Spiel Uniteds schon mal deutlich besser. Das war es nämlich unter Ole Gunnar Solskjaer zu keinem Zeitpunkt. Das war derselbe Stiefel, nur mit etwas besserer Stimmung, den es vorher gab. Und das ist bei Carrick anders. Ganz klare Abläufe, hat genau gecheckt, welcher Spieler wie eingesetzt werden muss. Wie du sagst, das hilft
Und
schon
welcher
extrem
Spieler überhaupt
Deutschland.
eingesetzt werden muss.
Ja, und
Kobbie
wo?
Mainoo. Allein
Genau.
dafür müsste Ruben Amorim allein die Lizenz entzogen werden.
Ja, das Ding
Das
ist,
ist unglaublich,
in den
wie
USA
bodenlos das
könnte man
ist.
ihn wahrscheinlich als Fan verklagen für sowas.
Ja.
Und mit Recht. Und Bruno Fernandes ist wirklich kein Sechser, wer hätte das gedacht? ja, also natürlich hilft das alles. Aber großes Kompliment ist, haben wir auch im Fragen-Podcast so besprochen, wahrscheinlich sogar momentan das attraktivste Team, mit das attraktivste Team. War jetzt nicht der Wahnsinn am Sonntag, muss man auch fairerweise dazu sagen, aber war schon ganz okay. An der Stelle vielleicht einmal eine kurze Unterbrechung, damit wir es nicht vergessen. Werbung in eigener Sache. Wir haben auch ganz viele geschrieben und das ist total lieb von euch. Und wir müssen uns dafür nicht entschuldigen. Deswegen versuche ich es auch ohne zu machen. Aber nach wie vor, seit runden 2 Wochen ist unser Buch draußen. Ganz, ganz viele von euch, vielen Dank dafür, haben uns schon geschrieben. Nach und nach werden die meisten jetzt fertig, die das Buch bestellt haben und entweder angefangen haben zu lesen, mittendrin sind oder eben sogar schon durch sind. Da waren unglaublich viele sehr, sehr positive Zuschriften mit dabei. Vielen, vielen Dank dafür. Das meiste Lob und das gebührt dann letztlich dem Autor, aber das haben wir selbstverständlich an verschiedener Stelle schon weitergegeben. Ist für euch aber vielleicht auch ganz hilfreich zu wissen, wenn ihr jetzt sagt, naja, ich habe es eigentlich nicht so mit dem Lesen. Fast in jeder Zuschrift steckt drin, das war ziemlich leicht. Und das habe ich innerhalb von 1, 2, manchmal 3 Tagen ausgelesen. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr schönes Zeichen dafür, dass es funktionieren könnte. Wir haben in diversen Medien auch schon darüber gesprochen, werden das auch sicherlich in den nächsten Wochen nochmal tun. Können das nur nochmal auch wiederholen und darlegen. Wenn ihr das Buch kauft, wird es sichtbarer, werden wir sichtbarer, wird der englische Fußball sichtbarer. Das heißt, es hilft uns in den Anführungszeichen Karrieren. Es hilft aber auch dem Podcast, weil natürlich logischerweise dann ein paar Leute sich mal fragen, okay, warum denn England? Ein bisschen was davon erklären wir logischerweise auch. Müssen wir auch noch sagen, Bruno Fernandes hat. Also das ist eine bodenlose Frechheit, aber es sei ihm verziehen, hat einen für die Ewigkeit geltenden Rekord von David Beckham zunächst ausgeglichen und dann sogar nochmal verbessert, nämlich die meisten Vorlagen in einer Saison für Manchester United zu haben, 16 an der Zahl. Es geht viel um David Beckham auch in diesem Buch, wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, was es mit dem Kult meinerseits auf sich hat, könnt ihr da auch gerne nochmal reinlesen, beziehungsweise die Jüngeren von euch erfahren sogar nochmal geschichtlich ein bisschen was dazu. Also zu unserer Kommentatorentätigkeit und und. Also ganz, 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 ganz viel. Seid so gut, bestellt es, wenn ihr es noch nicht getan habt. Das hilft uns enorm und da sind wir sehr dankbar dafür und wir sagen das auch gerne hier nochmal. Unter all denen, die ein Buch gekauft haben oder jedes Buch, wenn einer sich oder eine sich 10 geleistet hat, dann hat er 10-fache Chance, gibt es ein Premier League-Spiel, das wir zusammen mit euch, oder ein Spiel, vielleicht wollt ihr auch was anderes sehen, das wir mit euch zusammen angucken, kommen wir zu euch und dann machen wir uns da einen schönen Abend im Vereinsheim. Vielleicht kriegen wir ein Community, machen wir ein Community-Treffen daraus. Das entscheidet dann der oder die Gewinnerin, wie er es gerne hätte. So. Und dann haben
Genau,
wir.
eine Sache noch, bitte, bitte, bitte,
Ja.
eine Sache noch, weil bitte gerne bei Amazon Bewertungen schreiben, Rezensionen schreiben. Das hilft uns wirklich sehr im Algorithmus, ich sage mal Logarithmus, das stimmt nicht, im Algorithmus zu steigen. Also wenn ihr einfach mal 3 Sekunden Zeit habt, einfach reinschreiben, hat mir gefallen, wie auch immer, 5 Sterne geben, würde uns sehr, sehr freuen. Viele davon haben es schon getan, ich schaue gerade nochmal nach, viele haben es schon getan, aber würde uns wirklich sehr, sehr helfen, das zu tun. Dauert 3 Sekunden und hilft uns einfach. Vielen, vielen Dank.
Genau. Dann haben wir noch ein etwas unschöneres Thema, denn es geht, also wir haben vor einem Jahr, glaube ich, oder so, haben wir mal darüber gesprochen, dass der FC Chelsea nochmal eventuell die ein oder andere Repressalie zu erwarten hat in Sachen Roman Abramowitsch und die abschließende Beurteilung der Aktivitäten damals. Das hat es jetzt gegeben und es mündet Tatsache in einem Transferban. Das heißt, Chelsea ist aufgrund vieler verschiedener Verpflichtungen dann letztlich ja, zu, wie soll man sagen, zur Kasse gebeten worden auch. Da geht es um Ramirez, um David Luiz, um Eden Hazard, um André Schürrle auch, um Eto'o, um Willian, um Nemanja Matic. Und jetzt gab es da ja von Clear Lake Capital, die haben die Regelverstöße selbst gemeldet und anhand dieser eingereichten Unterlagen hat Chelsea jetzt eine Rekordstrafe bekommen, 10 Millionen Pfund plus Transferban plus auch nochmal Sanktionen hinsichtlich der Verpflichtung von Jugendspielern. Wie immer bei dieser ganzen Juristerei alles nicht ganz leicht auseinander zu klamüsern und wahrscheinlich auch für uns in der Bewertung nicht ganz so simpel.
Ja, also ich war auch davon ein bisschen überrascht. Ich meine, ich habe es schon mal gelesen, dass das eben so ist und dass das eben so, aber dass es dann so schnell ging, muss man schon sagen. Also es gibt irgendwie, ich habe es gerade nochmal rausschreiben lassen, über 11 Millionen Euro Strafe, Transfersperre für die erste Mannschaft für ein Jahr, aber zunächst ausgesetzt, 9 Monate Transfersperre für Jugendspieler und Chelsea hat eben an den Untersuchungen mitgearbeitet, deswegen hat das einigermaßen funktioniert und deswegen gibt es auch keinen Punktabzug im Übrigen, dass das so ist. Ich finde es schon interessant, dass das verhältnismäßig schnell ging und dann auf der anderen Seite Manchester City, das noch immer sich zieht. Es ist schon irgendwie Wahnsinn, aber das ist eben der Unterschied, wenn jemand mitarbeitet und die Sachen ja zeigt und die Bücher aufmacht, dann geht es halt schneller, als wenn jemand einfach sagt, wir verschließen uns, es geht euch gar nichts an. Dann dauert es länger. Aber wir sehen auch, dann werden Punktabzüge, vielleicht steckt da schon ein Satz drin, Chelsea hat bei der Aufklärung mitgeholfen, weshalb es keinen Punktabzug gab, meldet Reuters. Jetzt muss man sagen, was ist denn, wenn City das eben nicht, da City das nicht getan hat? Das ist dann die große Frage, was dann passiert im Endeffekt, wenn die wirklich für schuldig empfunden werden sollten, ob man dann nicht und so weiter. Es ist alles natürlich Spekulation. Es ist alles nur Spekulation, aber das war ja schon mal klar, es hat schon immer geheißen, dass, ich sage jetzt ganz einfach, dass Abramovich dem einen oder anderen Spieler unter der Hand Geld gegeben hat, so quasi, komm vorbei, dann machen wir hier nochmal ein paar Millionen drunter. Das hat schon mal geheißen, das Gerücht hielt sich ja Ewigkeiten und jetzt, so wie es aussieht, scheint es halt dann auch gedeckelt zu sein oder beziehungsweise der Deckel drauf zu sein und das Ganze ist so rausgekommen. Hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht sonderlich gewundert, aber man muss halt schon sagen, es geht halt jetzt wieder los. Ich habe jetzt schon wieder gelesen heute, dass bei Chelsea Team-News rausgekommen sind. Dann das jetzt wieder mit Transfersperre und so weiter und so fort. Hatten sie ja, glaube ich, schon mal, täusche ich mich da? Ich glaube schon, oder? War das nicht so unter Frank Lampard schon mal? Dass sie doch irgendwie ein Jahr lang nichts machen durften? Ja. Also deswegen, das ist schon so, dass ich mir da denke, dass ich mir schon denke, boah, jetzt es wird schon wieder laut bei Chelsea, das muss man schon sagen. Also das ist schon nicht ohne.
Ja, um es nochmal klar zu machen, einmal die Sperre dann für Verpflichtungen und dann auch nochmal zur Registrierung von Nachwuchsspielern. 9 Monate Transfersperre und Geldstrafe von 750.000 Pfund. Und logischerweise könnt ihr euch vorstellen, dass diese, also Clearly Capital hat es schon clever gemacht. Sie haben sich quasi selbst angezeigt. Ihnen konnte nichts nachgewiesen werden, sonst hätten sie sich auch nicht selbst angezeigt. Das ist ja völlig logisch. Trotzdem hat natürlich auch der Geschäftsführer der Premier League gesagt, logischerweise hat auch Clearly Capital, weil der Verein natürlich letztlich profitiert hat, davon profitiert, dass sie diese genannten Spieler verpflichtet haben, um dann insgesamt in diesem Zeitraum ja 8 Titel geholt zu haben. Das ist auch so. Beim Rest tue ich mich ehrlicherweise total schwer, weil wir kennen weder die Unterlagen, es ist auch, glaube ich, ganz, ganz schwierig, also unter Nicht-Juristen sowieso nicht, Präzedenzfälle überhaupt zum Vergleich ranzuziehen. Also City, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, die Anhörung ist 15 Monate her und wir kennen kein Urteil. Das ist vermutlich so, weil Manchester City ganz, ganz viele, und das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, ganz, ganz viele Anwälte beauftragt, um den Prozess möglichst zu verschleppen. Die haben nämlich nicht kooperiert, weil sie auch 0,0 Interesse haben, ist ja logisch. Das geht ja dann letztlich in die aktuelle Besitzerschaft über. Und Clearly Capital hat auch genau deshalb die Strategie so gewählt, weil sie wussten, dass eventuell Repressalien kommen könnten. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, deshalb sind ja ganz, ganz, ganz viele Spieler da für niedriges Grundgehalt, ewig lang unter Vertrag. Gibt's ja auch schon wieder jetzt Gerüchte, dass, also Reece James hat verlängert, gemeinsam am selben Tag, glaube ich, wie seine Schwester. Das heißt, der Spot bei Real Madrid ist wegen Trent Alexander-Arnold wahrscheinlich gegangen. Aber insofern hat es Berater gewechselt, möchte ja ganz gerne mehr Geld. Das ist ja, glaube ich, kein so großes Geheimnis. Cole Palmer möchte nochmal mehr Geld. Das ist ja auch nicht so lange her, dass man ihm schon mal den Vertrag erhöht hat. Es hat ja Gründe, warum Chelsea das alles so macht und gemacht hat, dass sie ganz, ganz, ganz viele Spieler unter Vertrag genommen haben mit hohen Summen. Und sicherlich ist auch das ein Teil des Kalküls gewesen, von dem wir seinerzeit nicht wussten. Aber da gehe ich fest davon aus, dass die allerbestens sich vorbereitet fühlen, eine junge Mannschaft haben, damit sie diese Transfersperren als auch die Aktivierung der Jugendspieler schon entweder umgangen haben, indem sie einfach vorab verpflichtet haben, oder aber sich nicht davon großartig jetzt irgendwie angegangen zu fühlen. Das ist ja also das Einzige. Ich glaube auch, Sie haben recht in weiten Teilen mit dieser Einschätzung, die ich jetzt einfach mal so in Ihrem Namen genannt habe. Nur nicht bei der Torhüterposition haben Sie nicht recht, obwohl Sie 600 Torhüter unter Vertrag haben. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob irgendeiner davon auch gut ist. So richtig. Bevor wir aufhören,
Ein Satz noch. Ja. 2019 gab es eine Transfersperre. Ich habe es gerade mal nachgeschaut. Selbe Geschichte übrigens. Transfer von Jugendspielern verstoßen konkret. Es gab Unregelmäßigkeiten bei der Verpflichtung von Spielern unter 18 Jahren. Das war damals die Frank Lampard-Zeit. Da haben sie doch ein Jahr lang nicht verpflichten dürfen. Daran kann ich mich noch erinnern. Deswegen, genau so ist es.
Ich versuche noch einmal in einem gewissen Tempo was zu Chelsea auch zu verlieren, sportlich gesehen. Ich habe ja gesagt, ich muss mir ein bisschen was anschauen von Liam Rosenia, das habe ich getan. Du ja auch schon ganz zu Beginn, da war es, glaube ich, noch nicht ganz so leicht zu sagen, aber mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich weiß, das war nichts am Wochenende, aber mir gefällt das grundsätzlich gut. Es ist auf eine Weise total ähnlich zu Enzo Maresca, was die Grundformation betrifft, auf der anderen Weise komplett anders, weil, und das ist das, was ich an ihm mag, diese komplette Mannorientierung, das ist so, eigentlich wie sonst nur Luis Enrique spielt, weswegen ja dieses Spiel so spannend war. Wenn die das aktiv und aggressiv machen im Mann gegen Mann, dann sind die so super schwierig zu bespielen. Wenn nicht, dann sind sie relativ leicht zu überspielen. Und das ist auch das Problem. Sie sind bei Pässen von außen nach innen noch vergleichsweise anfällig. Und die Abwehrreihe ist nicht so beschützt, wie sie beschützt sein müsste. Nichtsdestotrotz, Offensive viel besser bei Chelsea, viel, viel besser. Das sieht so aus, als müssten sie nicht einfach Zone X besetzen, wie es unter Maresca gewesen ist. War ja zum Schluss sehr mechanisch auf eine Art und Weise. Es ist viel flüssiger, viel dynamischer. Gutes, kreatives Positionsspiel. Die Spieler, die gut sind, kommen endlich mehr an den Ball. Die dürfen auch treiben, wie Enzo, der nochmal einfach dieses Nachrücken sehr viel besser zeigen darf, was er einfach kann. Wie Cole Palmer, wie Reece James im Mittelfeld. Da bin ich ein großer Fan davon. Ich glaube, er selbst auch. Und vor allen Dingen die Außenverteidigerpositionen sind ja ganz anders besetzt mit Gusteau, der eben jetzt nicht mehr inverted spielen muss, was einfach nicht passt, sondern ich glaube, das ist jemand, der auf und ab laufen muss, soll lieber jemand anders inverten. Und das ist das, was ich eigentlich, muss ich sagen, ganz gerne mag bei denen. Palmers Position ist auch wieder leicht angepasst, der wirkt trotzdem nicht so ganz glücklich. Und sicher hat dieses Team noch so das eine oder andere Problemchen mit disziplinarischen Dingen und so weiter und so weiter, weil sie halt einfach noch eine junge Mannschaft ist. Das ist auch so. Und sowohl auf den Innenverteidigerpositionen fehlt es einfach an Qualität. Das ist so im Tor, egal wer es jetzt war, und er legt sich ja nicht fest, Rosenio, aber also das ist so immer das ist so Bullshit, weil auf der einen Seite sagt er, nee, ich möchte eine kompetitive Situation. Die willst du immer nur dann, wenn keiner der Einsen eine Eins ist, sondern eher eine Zwei ist. Und das ist, glaube ich, in beiden Fällen so, dass Jürgens einen furchtbaren Champions League-Abend erwischt hat, dass Sanchez eigentlich nie richtig überzeugend war, minus Club-WM-Finale vielleicht. Aber trotzdem, das wollte ich nur einmal gesagt haben, ich habe das Gefühl, dass Chelsea sich in eine sehr gute Richtung bewegt. Ich war sehr skeptisch bei Liam Rosenia, bin ich auch immer noch. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, das ist alles tipptopp. Aber ich mag ihn, wie er sich auch äußert. Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast mit Paul Tierney. Das ist die bizarrste Situation.
Darüber muss man noch, um Gottes Willen, was ist denn das für eine, das ist ja unglaublich.
Wie er sich aber auch danach dann da äußert. Er nutzt dieses Thema sofort, um seine Mannschaft zu verteidigen. Das ist top. Der hat den Hang zur Arroganz, aber das liebe ich brutal an dem. Also muss ich echt sagen, ich bis dato, guter Fit, hätte ich nicht gedacht, aber guter Fit.
Also, Ich muss das lachen, weil das wirkte irgendwie so, als wäre bei FIFA einfach ein Glitch oder so. und als würde, ja klar, da steht der Schiedsrichter jetzt mittendrin. Also als ich das gesehen habe, dachte ich mir, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Was soll denn das überhaupt? Also totaler Schwachsinn erstmal, aber irgendwie super lustig. Ich dachte echt am Anfang, es wäre irgendwie fake, aber ja, so ist es.
Ja, genau, also mir ging's genauso. Ich habe dreimal geschaut, ob das irgendwie KI ist oder sowas, weil also, und vor allen Dingen, die Kollegen von Sky Sports in UK haben dann mit einem ehemaligen Schiedsrichter und dem Jay Bothroyd, glaube ich, auch einen Talk darüber versucht zu machen, wo sie dann versucht haben, sowohl die Schiedsrichter als auch die Spielerperspektive. Und selbst der ist total seltsam, weil beide lachen einfach nur und können gar nicht richtig argumentieren, weil ich check's nicht. Also, und wie Cole Palmer schaut, ist auch eine Sensation, weil der denkt sich, hä, geh doch einfach raus und oder geht halt einfach 2 Meter weiter und macht den Huddle. Also
und Tierney schaut irgendwie nicht so, Tierney schaut so quasi, als würde er die Spieler nicht sehen. Das ist auch total bescheuert. Der schaut gesagt, irgendwie.
Das ist wie so ein Grafikfehler eigentlich.
Ja, also ich dachte mir irgendwie so, manchmal ist es bei FIFA so, es gab einmal, ich weiß nicht, ob dich daran erinnern kannst, da gab es mal diesen Glitch, dass irgendwie das Kamerateam einfach mitten im Spiel stehen geblieben ist. Da war dann so ein Kamera mit einer Steadicam und der ist einfach mitten im Spiel stehen geblieben und du bist an dem vorbeigelaufen einfach. Du hast den nicht berühren können, aber der stand einfach die ganze Zeit im Mittelkreis. Und ich habe immer gedacht, hä? Und so kam mir das vor, so quasi, ist der da jetzt einfach stehen geblieben und kapiert es nicht oder so? Also es war sehr, 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 sehr wild irgendwie. Muss ich sagen. Sehr, sehr wild.
Ja, ganz, 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 ganz komisch. Also wie gesagt, ist ja so ein Versuch gewesen auf der Pressekonferenz, da so einen Aufreger zu erzeugen. Es ist ja nicht mal ein Aufreger, es ist einfach nur irgendeine strange Situation einfach. Naja, gut.
Ja, so ist es. Paul Tierney ist sowieso, also ich sag's nochmal, das ist einer der Schiedsrichter, die ich am wenigsten auf diesem Planeten verstehen werde. Ich werde den einfach nie verstehen, aber ja. It is what it is. Damit meine ich jetzt nicht die Situation, sondern das war schon immer so. Das ist einer der Schiedsrichter, die ich einfach am wenigsten verstehe.
Gut, für diese Woche ist der Podcast der Podcast. Vielleicht müssen wir noch, sagen wir mal was zur Champions League, vielleicht noch, wie es ausgeht, damit wir da auch on record sind.
Ich glaube Liverpool gegen Gala, ich sehe schon die Möglichkeit, dass da nochmal was passiert. Das ist schon machbar. City, glaube ich, ist vorbei. Die werden nicht 3-0 gegen Real Madrid gewinnen. Also Minimum, es muss ja sein. Chelsea ist auch vorbei. Und Tottenham ist auch vorbei. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und Arsenal gewinnt das, da bin ich mir sehr sicher.
Die anderen beiden kommen weiter. Ich glaube nämlich auch, dass Liverpool nur deshalb verliert, weil sie halt, also ich habe das Hinspiel, sage ich mal, das Spiel in der Liga-Phase kommentiert. Bei Galatasaray haben sie auch schon verloren. Und da hatte ich nicht mal Bock zu kommentieren, weil das ist einfach so elendig nervig. Und Galatasaray ist einfach ein anderes Team, wenn sie auswärts spielen versus zu Hause. Und da würde ich Liverpool zutrauen, dass sie das holen. Und Arsenal, glaube ich, einfach ist auch zu gut für Leverkusen. Und dann gehen die beiden weiter. Und der Rest übrigens in der Europa League respektive Conference League geht auch weiter, behaupte ich. Also Crystal Palace schafft es irgendwie auch gegen Lanaka und Nottingham Forest wird es auch packen gegen Midtjylland. Hoffe ich, glaube ich. Aber irgendwie glaube ich es auch. Die sind zwar nicht schlecht, die sind auch zu Hause, ist super schwierig zu schlagen, aber die waren besser im ersten Spiel und irgendwann müssen sie ja mal auch Tore machen. Das gibt es ja nicht.
Ja, so ist das in diesem Sinne. We wish you a Merry Christmas. Nein, we wish you a good Champions League Week and Premier League and so weiter. Ich werde mich am Wochenende um Chelsea kümmern, das ist schon klar, nämlich gegen Everton und am Sonntag mit 2. Liga, deswegen ja. Weiß nicht, was du hast.
Also, I don't know. Ich auf jeden Fall 2-mal Premier League, aber ich weiß es nicht.
Irgendwas.
Es ist übrigens Pokalfinale am Sonntag, ne? Also falls ihr da Bock drauf habt, das EFL Cup Finale, das ist ja kein so schlechtes, steht an, ich glaube um 17 Uhr, das werde ich zusammenfassen, das weiß ich schon, dass ich Doppelschicht wieder habe, aber das ist auf jeden Fall.
Ich kann dir sagen, du hast Brighton and Hove Albion gegen Liverpool, 13:30 Samstag und du hast am Sonntag, jetzt schauen wir mal, ob ich es da noch finde, Uli, Aston Villa gegen West Ham, oh, das ist aber geil, das ist geil, da bin ich sehr gespannt, Aston Villa gegen West Ham ist ein geiles Spiel, genau. In diesem Sinne, ich wish you a Merry Christmas und so weiter. Wir wünschen euch was. Habt eine schöne Woche und wir sehen uns nächste Woche wieder. Und bitte, wie gesagt, nochmal, den Satz sage ich vielleicht noch. Wenn ihr sagt, ihr seid an diesem Buch interessiert, bitte macht das diese Woche gerne. legt es dann einfach irgendwo in den Schrank und lest es irgendwann anders. Aber wir haben noch eine Hoffnung, vielleicht in irgendeine eine oder andere Liste reinzukommen. Das würde uns sehr, sehr helfen. Und wie gesagt, gerne Bewertung schreiben. Auch das würde uns sehr, sehr helfen. Vielen, vielen Dank für alles. Danke für die Rezension. Danke für die Kommentare, für die Mitteilungen eurer Gefühle. Das hat uns sehr gefreut. Und wir sehen uns und hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Cheers. Sorry.